Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt heute mit dem Roger Schawinski, allerdings nicht als Moderator, sondern als Gast in dieser Sendung. Es geht um sein neues Buch. Ja, Sie haben richtig gehört, er hat nach No Billag schon wieder ein neues Buch in den Läden. «Verschwörung, die fanatische Jagd nach dem Bösen in der Welt» ist der Titel. Warum er sich jetzt dem Kampf gegen Verschwörungstheoretiker widmet, wo er die Gefahren sieht und wie das Buch entstanden ist, das klären wir in der nächsten Stunde. Am Mikrofon ist Jan von Doppel.
What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Der Doppelpunkt, eine spezielle Sendung heute. Gast ist nämlich der Erfinder vom Doppelpunkt, der Gründer und Chef von Radio 1, der Roger Schawinski, also auch mein Chef. Herzlich willkommen in deiner eigenen Sendung eigentlich, Roger.
Steht auf der falschen Seite. Das ist also ganz für mich ungewohnt und ich muss schauen, ob ich mich da ein bisschen anwärmen kann. Ja.
Genau, heute musst du die Fragen beantworten, darfst du nicht stellen, bist du ein bisschen nervös?
Absolut, total. Ich habe lieber die Sache im Griff wie du auch.
Genau. Darum stelle ich heute die Frage. Sag mal, Roger, schon wieder ein neues Buch von dir kommt in die Läden. «Verschwörung» heisst es, nur kurz, nachdem im Januar ja dein No Billag-Buch rausgekommen ist, nicht nur mal zwei Jahre nachdem «Ich bin der Allergrößte, warum Narzissten scheitern». Ist dir langweilig, dass du so viele Bücher schreibst?
Also man muss noch vielleicht die Reihenfolge richtig verstehen. Ich habe das Buch im letzten Jahr geschrieben, nach der sehr ominösen und viel diskutierten Sendung Arena, wo ich selber dabei war mit dem Daniele Ganser als Gast. Und hat es im Verlauf des letzten Jahres geschrieben, recherchiert und auch abgegeben. Und es soll im Januar rauskommen.
Und dann ist noch Bilag dazwischen
gekommen. Da habe ich gesagt, man muss es vorschieben, zwischenschieben. Und zwei Bücher im gleichen Monat vom Schawinski. Also da haben die Leute das Gefühl, jetzt ist er völlig durchgetrüllt. Jetzt haben wir es verschoben, noch ein bisschen aktualisiert, weil die Aktualität ist natürlich sehr wichtig in diesem Buch. Und jetzt kommt es also.
Und du hast das Gefühl, die Zeitabstand lange, dass die Leute sagen, der ist nicht durchgetrüllt?
Ich weiss es nicht. Man muss es einfach erklären. Logisch, ich mache ja noch ein paar andere Sachen. Man sieht mich, man hört mich, man merkt, dass ich aktiv bin. Ich leite da die beiden Radios und so weiter. Und hier und da schlafe ich sogar. Also irgendwie ist es doch aufgegangen, muss ich sagen. Und die Familie ist noch intakt, wenn das noch die Frage wäre.
Eben, du wirst bald 73. Ist das gesund in dem Alter? 8 Jahre, nachdem die meisten Leute pensioniert sind, da noch so viele Bücher schreiben, du hast eine Familie, du hast Radios. Ist das gesund?
Ich glaube, es ist gesund, wenn man es im Mass macht. Ich habe immer Phasen, wo ich extrem viel mache. Dann gibt es wieder Phasen, wo ich eher weniger mache oder gar nichts mache. Und wenn man so die Rhythmuswechsel einbezieht und versucht, auch gesund zu leben, nicht rauchen, kaum Alkohol, Sport machen, kein Übergewicht, Blutdruck testen, Blutzucker im Griff haben, was willst du noch wissen, dann geht das. Und es ist einfach bei mir so. Immer wenn ich etwas sehen, wo mich euphorisiert, wo mich interessiert, dann muss ich es machen. Und dann mache ich es auch. Und dann geht es auch leicht, weil man es eben interessant findet, spannend findet. Und immer eine neue Herausforderung, glaube ich, ist wichtig. Gerade wenn man älter wird, ist auch eine Art von Gehirnjogging. Nicht nur einfach sonst körperliche Betätigung, Jogging, sondern Gehirnjogging. Und ja, ich glaube, das ist positiv.
Also das heisst, weil du kein Marathon mehr läufst wie früher, machst du jetzt solche Marathon, quasi Büchermarathon?
Ja, also nicht Büchermarathon. Ich habe immer gesagt, das ist mein letztes Buch. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, das ist jetzt mein letzte Buch. Also muss man dann wieder etwas Neues einfahren. Vielleicht kommt dann irgendwann wieder ein Thema, das mich packt und das Gefühl habe, da habe ich etwas zu sagen, da kann ich etwas herausfinden. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, jetzt kommt mir gar nichts mehr Sinn. Und dann werde ich vielleicht ein bisschen weniger in der Nacht am Schreibtisch oder besser gesagt am Computer sitzen.
Ich habe eine andere Theorie. Du willst jetzt im höheren Alter die Welt verbessern. Zuerst mit Noel Bilag hast du gekämpft gegen diese Vorlage, jetzt kämpfst du gegen Verschwörungstheoretiker. Du willst da dir quasi den Ruf schaffen, dass du jetzt fürs Gute kämpfst und für etwas dich einsetzt.
Nein, das mache ich natürlich schon mein ganzes Leben, Jan.
Das ist so, aber nicht mit so vielen Büchern.
Nein, es hat sich jetzt einfach ein bisschen ergeben. Und ich will nicht die Welt verbessern. Das ist ja das, was die in Silicon Valley erzählen, make the world a better place. Und jetzt hat man ja gesehen, wie das rauskommt, vor allem jetzt mit Facebook. Nein, das habe ich überhaupt nicht. Ich bin Journalist und ich habe das Gefühl, als Journalist sollte man informieren und sollte irgendwie Sachen den Leuten vermitteln, die sie vielleicht nicht wissen, die aber wichtig sind. Und das sind Themen, die ich das Gefühl habe, sind wichtig. Noel Bilag war ganz wichtig. Sie ist im richtigen Moment auf den Markt gekommen, hat versucht, ein kompliziertes Thema darzustellen. Viele Leute haben das gelesen. Es ist sehr viel darüber berichtet worden in Medien und hat möglicherweise einen Einfluss gehabt, dass die Abstimmung dann so ausgegangen ist. Und jetzt habe ich etwas Neues entdeckt, wo ich das Gefühl habe, das ist gefährlich, nämlich die Verschwörungstheoretiker, die im Untergrund wirken, und zwar in massivem Ausmaß. Und das muss an die Oberfläche gebracht werden, damit wir dann nicht irgendwie auf eine Art und Weise dann überrascht sind, was da alles abläuft.
Und für das braucht es sich, hast du das Gefühl, ohne Roger Schawinski reicht das nicht?
Nein, das braucht mich nicht. Andere hätten auch auf die Idee kommen. Du zum Beispiel das Buch zu schreiben, alle anderen auch.
Ich muss eben noch mehr im Radio arbeiten als du.
Aha, ja, das ist okay. Das machst du auch sehr gut und das ist auch gut, dass du das machst. Aber trotzdem, du bist ja auch noch Dozent. Reden wir ein bisschen über dich.
Nein, ich glaube, wir reden heute mehr über dich. Reden wir doch eben genau über das Buch «Verschwörung». Es wird kaum jemand geben, der das Buch schon gelesen hat, weil es kommt nämlich erst nächste Woche raus. Gestern ist bereits schon im Tagimagi ein Kapitel abgedruckt worden, was um den Daniel ganz gegangen ist. Um was geht es in deinem Buch ganz konkret? Verschwörungen, was muss ich mir darunter vorstellen?
Verschwörungstheorien sind Theorien. Es gibt zwei Arten von Verschwörungstheorien. Die einen sind im Einzelfall, also zum Beispiel ist der Kennedy ermordet worden oder die Chemtrails, sind da irgendwelche Massnahmen ergriffen worden, um uns zu vergiften durch die Flugzeuge, die drüber fliegen. Oder dann die Weltverschwörungstheorien, Theorien, die sagen, es gibt Mächte, die uns manipulieren, die zum Teil seit Jahrhunderten da sind und versuchen, uns in eine Richtung zu bringen, ohne dass wir das wissen. Und wir müssen jetzt das aufdecken. Und wenn wir das wissen, können wir gegen die ankämpfen. Und mal schauen, was sich dort abspielt. Das sind riesige Szenen. Die haben sich vor allem im Untergrund gebildet. Also Untergrund, muss ich sagen, im Internet, weil das ist eine Art von Untergrund, weil die seriösen Medien nicht über die berichten, weil man will mit denen eigentlich nichts tun. Viele von denen sind ja Spinner, andere eigentlich noch Geschäfte machen und so weiter. Aber es ist ernst nehmen. Und es ist wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, wenn man sieht, dass solche Leute bis ins Vorzimmer vom Weissen Haus im Oval Office kommen. Also da passiert etwas, was mich erschreckt hat im Verlauf dieser Recherchen.
Ich frage mich ein bisschen, beim Buch «No Beilage» war klar, Roschowinski, Medienpionier, der kommt da draus. Logisch, soll er ein Buch dazu schreiben. Beim «Narzissmus»-Buch hat es mindestens böse Stimmen gegeben, die gesagt haben, der Roschowinski kennt das aus persönlichen Bereichen raus. Warum bist du legitimiert, um ein Verschwörungstheorie-Buch zu schreiben?
So wie ein Journalist immer legitimiert ist, irgendein Thema aufzugreifen, sich Fachleute zu holen, Grundlageninformationen zu holen, sich einzuschaffen, sich einzulesen, um auf die Art und Weise dann zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Es ist also reine journalistische Arbeit. Einfach ein bisschen in Form jetzt nicht von einer Geschichte in einer, im Radio oder im Fernsehen oder ein Interview, sondern in Form von einem Buch.
Und hast du das Gefühl, du bist jetzt nach deiner Recherche Experte genug, um da der Welt quasi deine Recherche zu zeigen?
Also, das Buch hat ja verschiedene Teile. Einerseits gebe ich den aktuellen Wissensstand, so wie sie von der Wissenschaft, die sich mit dem Thema beschäftigt, dargestellt wird. Also man weiss, wie beurteilt die Wissenschaft die Verschwörungstheoretiker-Szene, das habe ich im Kapitel 2 dargestellt. Das ist mal eine Grundlage, das habe ich mir angelesen und habe das versucht darzustellen.
Und auch wieder aus Wikipedia zum Teil, wo ja ein bisschen kritisiert worden bist beim Narzissmus-Buch, dass du von Wikipedia so abgeschrieben hast.
Nein, ich habe da vor allem jetzt Bücher verwendet und habe es auch im Gegensatz zu dem anderen Buch, einfach weil ich weiss, da gibt es ein paar bösartige Leute, die da irgendwie das Haar in der Suppe finden.
Eine Verschwörung gegen dich quasi?
Ja, vielleicht eher Neid, ja genau. Neid von gewissen Leuten, die selber eben noch nie vielleicht ein Buch geschrieben haben, die erfolgreich sind. Habe ich ein Literaturverzeichnis hinten dran und habe ganz klar zitiert, hunderte von Zitaten hast du gefunden. Also ich bin da ganz genau vorgegangen. Man hat dann das auch noch so eine Software durchgelassen, um zu schauen, gibt es da die Möglichkeit, dass man vielleicht sagt, der Satz so oder ähnlich ist irgendwo sonst schon mal gekommen. Und das ist also jetzt alles 100% abgeklärt. Auch das andere war ein lächerlicher Vorwurf, wo einfach Leute gemacht haben, die ein bisschen missgünstig sind und das Gefühl haben, mit dem Namen Schawinski kann man Auflage machen.
Aber trotzdem hast du die Vorwürfe ernst genommen und jetzt in dem Fall dann auch gehandelt?
Ja, ich habe es dort schon ernst genommen. Wir haben es jetzt einfach noch ein bisschen besser gemacht, noch ein bisschen genauer gemacht, weil man muss von dem jetzt ausgehen, dass wieder irgendwelche Leute in den Startlöchern sind, um irgendwie mir irgendetwas vorzuwerfen. Aber okay, wer sich in die Öffentlichkeit begibt, der muss mit dem rechnen.
Und der Auslöser für das ganze Buch wird wahrscheinlich die Arena-Sendung sein.
Genau.
Die Arena-Sendung mit dem Daniele Ganser, wo es um Verschwörungstheorien gegangen ist.
Eigentlich nicht. Eigentlich ist es gegangen um den Donald Trump. Er hat dann das zu dem Thema gemacht und hat noch über 9-11 reden. Und das hat ja dann zu unglaublichen Auswirkungen gegeben, 500 Beanstandungen. Und das hat in der Kommentarspalte Tausende von Kommentaren gegeben und so. Und auch ich bin beschuldigt und beschimpft worden in den sozialen Medien. Und das, obwohl ich dort eigentlich eher eine Nebenrolle gespielt habe, weil es ist eher ein Disput gewesen, zwischen Daniele Ganser und dem Moderator Jonas Breuer. Und da habe ich gemerkt, da ist etwas da. Eine riesige Gruppe, eine riesige Community und eine gewaltige Aggressivität, die sich äußert. Und das war der Anstoß, dass ich gesagt habe, ich wollte jetzt mehr wissen und anfangen zu recherchieren.
Gut, reden wir doch gerade weiter über dein neues Buch. Gehen wir dann auch mehr in die Tiefe natürlich. Über die Verschwörungstheorien, über Person Daniele Ganser reden wir natürlich auch. Machen wir zuerst Musik. Was ist dein zweiter Titel, den du ausgesucht hast?
Das ist der Sommerhit vom letzten Jahr, Despacito.
Und warum das?
Also erstens hat er mir gefallen. Zweitens ist ein Latino-Song gefallen. Und dann eigentlich die Aussage, Despacito ein bisschen langsamer machen. Das ist vielleicht etwas, was ich mir auch sollte hier und da sagen. Und darum hat mir das noch besonders gefallen.
Fonzi, Tiguá. Oh, oh no, oh no. Oh, hey. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, Tiguá. Vi que tu mirada ya estaba llamándome.
eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, 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 sube.
Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides que te quiero.
Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Me pruebas de mi boca. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Hört den Doppelpunkt heute mit dem Roger Schawinski als Gast. Das, weil nächste Woche sein neues Buch «Verschwörung» rauskommt. Roger, wir müssen es ein bisschen detailliert erklären. Was sind Verschwörungstheorien?
Das sind Theorien von Leuten, die sich irgendwie ein Konstrukt machen, wo sie das Gefühl haben, dass sie hinter der Wahrheit, die wir kennen oder die in den Medien dargestellt wird, eine andere Wahrheit sehen, die versteckt wird, die manipuliert ist. Und wenn man die mal erkennt, dass man dann einfach viel klarer erkennt, was in dieser Welt zu und her geht. Und dann fühlt man sich überlegen allen anderen Leuten, die das noch nicht erkannt haben. Und man trifft sich dann in Gruppen, man liest die gleichen Bücher und hat das Gefühl, wir sind eine Art eine Elite, weil wir die Verschwörung, die da herrscht, eigentlich eben enttarnt haben. Und die kommen dann zum Teil gar nicht mehr aus dem raus. Sie sind in ihren Echokammern, also die hören noch immer das Gleiche, sind dort gefangen und rücken eigentlich der realen Welt, sind auch mit Argumenten, mit faktischen, rationalen Argumenten kaum erreichbar. Wenn man ihnen sagt, das stimmt ja alles nicht, das ist eine Konstruktion, dann sagen sie, aha, da sehen wir, wie gut die Verschwörung ist. Je mehr du mir erzählst, desto mehr glaube ich an meine Verschwörungstheorie. Selber sagen sie natürlich, es ist keine Verschwörungstheorie, sondern es sind echte Verschwörungen.
Genau, in deinem Buch kommt ja der Daniele Ganser vor, der war ja auch der Auslöser gewesen, dass du das ganze Buch geschrieben hast. In dieser ominösen Arena-Sendung hat er sich gegen den Begriff Verschwörungstheoretiker gewehrt. Er hat hier das gesagt.
Das ist wirklich eine Kritik an den Medien, und ich muss hier deponieren. Wenn ein Forscher, ein Historiker zu 9-11 forscht, wird er immer als Verschwörungstheoretiker angegriffen. Und das finde ich einfach ein Label,
das
nicht fair ist.
Das finde ich nicht fair.
Ein bisschen später hat er dann nachdoppelt.
Ich finde, es ist einfach ein diffamierender Begriff. Oder? Wenn ein Historiker 9-11 untersucht, wird er als Verschwörungstheoretiker diffamiert. Und das geht nicht. Weil der ganze Krieg gegen den Terrorismus, der läuft schon 15 Jahre. Da haben wir über 1 Million Tote. Der baut auf 9-11.
Gut, dann müssen wir jetzt sagen, der Zwischenruf, der ist aus der Arena-Sendung gewesen. Aber das heisst, er sagt, ich forsche einfach in einem Gebiet und jetzt werde ich als Verschwörungstheoretiker diffamiert.
Ja gut, er sagt, das sei so ein Framing. Er werde in der Ecke hineingedrängt und benutzt den Ausdruck Framing für sich selber. Aber wenn man anschaut, was er forscht, dann ist gar kein Forscher. Und ich zeige im Buch auf, er tut sich immer als Dr. Daniele Ganser tut er sich präsentieren.
Er hat einen Doktortitel.
Ja, klar, aber es gibt auch andere, die haben auch Doktortitel. Ich zum Beispiel. Aber ich komme nicht immer
als... Soll ich dich jetzt als Dr. Ruschischowinski ansprechen?
Nein, wenn schon, als Dr. Dr. HC, weil ich noch einen Ehrendoktor... Aber das bringe ich natürlich nicht. Aber er bringt das natürlich, um bei seinen Leuten Glaubwürdigkeit zu haben. Hat sogar in dieser Sendung noch den Moderator abflummt, hat gesagt, meine Doktorarbeit war über verdeckte Aktionen. Über was ist Ihre Doktorarbeit? Es ist also unerträglich, auf diese Art und Weise einen Moderator irgendwie abzutischen, um zu sagen, Sie verstehen ja gar nicht, ich verstehe alles. Also das ist das Pfund, mit dem er immer wuchert, dass er Akademiker ist. Und ich zeige im Buch auf, dass es sehr grosse Fragen gibt über seine tatsächlichen akademischen Leistungen. Und ich glaube, das wird er nicht mit sehr grosser Freude lesen, weil da kann ich aufzeigen, dass Leute, die zum Beispiel seine Dissertation analysiert haben, zum Schluss gekommen sind, dass da wirklich Sachen drin sind, die einfach basierend auf Dokumenten, die vom russischen Geheimdienst gefälscht sind, also gar kein richtiger Beleg sind für seine These.
Aber den Doktortitel, den hat er, den darf er zu Recht tragen, auch wenn sich gewisse Leute jetzt von ihm distanzieren, die das so zumal beurteilt haben. Aber im Prinzip kann man ihm ja nicht vorwerfen, dass er sagt, ich bin Doktor, weil er hat den Doktortitel.
Nein, das soll er auch sein. Er wollte Professor werden, seine Habilitation ist dann abgelehnt worden. Aber hey, Doktor hat es zu Hunderten und zu Zehntausenden, aber die kann man auch hinterfragen. Die sind ja nicht einfach Fehler. Die sind ja nicht sakrosan. Und was er als Forschung bezeichnet, das sind ja irgendwie, meiner Meinung nach, sehr oberflächliche Sachen, die er aus den Medien holt, zum Teil sehr fragwürdige Quellen. Aber richtige Forschung ist es nicht. Und sein Vorgehen, das beschreibe ich auch in diesem Kapitel, und ganz klar, das ist kein wissenschaftliches Vorgehen. Das ist etwas von einem Propagandist. Und die Wissenschaft lehnt genau das ab, was er macht.
Das sind sehr, sehr harte Vorwürfe, die du da in den Raum stellst. Kannst du die belegen?
Ja, natürlich, wenn man mal sieht. Zum Beispiel, wenn er geht davon aus, dass die Amerikaner und die NATO, sie sind das Böse. Also das ist so der Untertitel von seinem letzten Buch. Die sind die Bösen. Also wenn die immer die Bösen sind, wer sind dann die Guten? Die Guten sind natürlich die auf der anderen Seite. Und er geht also davon aus, er muss die Amerikaner immer verurteilen, die NATO, und muss dann aber gleichzeitig den Putin loben. Zum Beispiel für seine Aktivität in der Krim. Das ist nicht so schlimm, sagt er. Die Gasangriffe und überhaupt die militärische Aktion und die Bombardierung in Syrien, das ist überhaupt nicht so schlimm. Er käme auf Einladung vom Assad dann. Das heisst, er sagt, er ist Friedensforscher und tut gleichzeitig den Putin in jeder Beziehung in Schutz nehmen, wo ganz ein übler Kriegsherr ist. Und damit ist er für mich ein Propagandist von Putin und ganz sicher kein Friedensforscher.
Du machst eigentlich genau das Gegenteil. Für dich kann der Putin mehr oder weniger machen, was er will, und du kritisierst ihn dafür. Im Endeffekt tust du natürlich dann den Westen, der uns logischerweise kulturell näher ist, überheben.
Nein, das mache ich nicht. Also ich tue überhaupt nicht die einen noch gut und die anderen noch schlecht anschauen. Ich bin zum Beispiel ein sehr harter Kritiker von Donald Trump, wie der eine oder andere Hörer von dem Sender schon
gefunden hat. Werden wir auch noch drauf kommen, der ist auch
genau, ein Buch. Genau. Nein, ich habe überhaupt nicht sättige, was soll ich sagen, fiktive Schlussfolgerungen im Kopf wie er, der sagt, das sind die Guten immer und das sind immer die Bösen. Das ist eben Verschwörungstheorie. Er kommt ja darum natürlich automatisch auf 9-11, das grosse Verschwörungsthema von der letzten Zeit. Warum? Weil wenn man den Amerikanern kann nachweisen oder mindestens in Frage stellen, er sagt immer, stell ja noch Fragen, ich gebe keine Antworten, dass sie hinter dem Ganzen stecken, dann ist natürlich seine These, dass das die Bösen überhaupt sind, natürlich sehr stark. Wenn eine Nation 3000 eigene Leute opfert, um irgendwelche Ölquellen im Nahen Osten zu erobern, wo er sagt, das ist der Hintergrund von dem Ganzen, dann wäre ganz klar, das ist so böse, dass das muss aufgedeckt werden. Und darum ist die Konstruktion da, die Amerikaner sagen hinter dem 9-11 und wird das weitertrieben und das wird noch Jahrzehnte weitergehen, weil das ist etwas, was sie auf diese Art und Weise immer wieder ausnutzen können.
Aber Roger, du bist ein Journalist. Du stellst gerne kritische Fragen. Du schaust dort her, wo andere zum Teil nicht her schauen, weil man das nicht macht. Du versuchst, Sachen zu ergründen. Wieso ist es denn aus deiner Sicht nicht legitim, wenn man auch bei solchen Themen genau heranschaut?
Man soll genau heranschauen, aber er macht ja nicht. Er hat seine Schlussfolgerungen zuerst und sucht dann irgendwelche Argumente, irgendwelche Löcher in einer Argumentationskette, um das Ganze in Frage zu stellen. Also bei 9-11 beispielsweise. Wenn er sagt, die Amerikaner sind in irgendeiner Form dort dabei gewesen, dann muss man sich auch fragen, oder ich frage dich auch noch, warum ist noch nie einer gekommen und sagt, jawohl, da habe ich ein Mail gefunden, oder ich habe einen, der aussagt, dass er dabei war, oder wir haben etwas gehackt, weil alles kommt ja heute raus. Alles kommt heute raus. Und wieso ist denn das nicht rausgekommen? Wenn man gesehen hat, wie die amerikanische Regierung, vor allem dort der Präsident George W. Bush, reagiert hat, wo er mitteilt bekommen hat, dass da der Anschlag ist auf die World Trade Center, dann hat man gemerkt, die sind total überrascht gewesen. Es war eine Panik in Amerika. Er ist im Flieger gegangen, ist 9 Stunden lang dann gekreist, weil man Angst hatte, er werde sonst abgeschossen oder irgendwie. Nein, das ist alles von den Fakten, man hat das untersucht. Und es gibt vielleicht sogar Löcher in dieser Untersuchung. Aber es ist ganz klar, dass das ein Unsinn ist.
Einen Punkt machen. Ich persönlich glaube auch nicht, dass die Anschläge auf World Trade Center von den Amerikanern selber gemacht sind. Ich glaube, da gibt es auch sehr deutliche Hinweise, dass das sicher nicht so kann gewesen sein.
Unter anderem Geständnis vom Herrn Osama Bin Laden.
Genau. Aber ich frage mich trotzdem, warum ist jetzt das so schlimm, dass er das untersucht?
Nein, er untersucht es ja gar nicht. Wie untersucht er es denn? Er ist ja Historiker, oder? Mhm. Und als Historiker müsste er ja zum Beispiel, er geht ja da nur auf baustatische Sachen von dem WTC 7. Also komm, jetzt können wir gleich ins Detail. Das ist ja völlig unsinnig. Der entscheidende Faktor in dem Ganzen war die beiden grossen Türme. Genau. Die sind eingestürzt. Und alles andere ist Beigemüse, ist irrelevant. Wenn man sich auf das stürzt.
Aber warum ist das so schlimm? Dass man, warum ist das gefährlich? Aus seiner Sicht, dass man da eine andere These vertritt?
Weil man auf diese Art und Weise Leute verunsichert, weil man ihnen sogenannte Fakten anbringt und sie dann zu einer politischen Meinung anbringt, zum Beispiel gegenüber dem Westen, gegenüber der NATO, gegenüber Amerika, die auf wirkliche Fehlinformationen beruht. Das ist also ganz eine klare Strategie, unsere westliche Demokratie zu unterminieren. Da hilft auch der Putin mit seinen Fake News, mit all seinen Bots, mit seinem Hacking und so weiter. Auf diese Art und Weise, das ist eine Art, fast schon eine Allianz, eine direkte oder indirekte Allianz zwischen gewissen verschwörungstheoretischen Kreisen und dem Putin, um unsere Demokratie zu unterwandern. Ja. Es hat ein Ziel.
Aber ich will genau auf den Putin noch mal kurz eingehen. Ich meine, das ist ja einer der Lieblingsfeinde von dir, neben dem Donald Trump. Und wenn wir jetzt so in eine Sendung gegen Markus von dir vor 3 Wochen einhören, wo es um den russischen Giftangriff, Nervengiftangriff gegangen ist, dann hast du dort Folgendes gesagt.
Die russische Diplomatie, die geht jetzt wirklich in eine andere Richtung, als man das Gefühl hat. Das muss Diplomatie sein, da werden die Leute ermordet. Wieso macht das der Putin?
Das heisst, du machst ganz klar direkt den Putin verantwortlich. Das heisst, die russische Diplomatie macht das. Auf die Frage, warum das der Putin macht, hast du auch selber die Antwort gegeben. Die tönt so.
Er hat gemacht vor den Wahlen in Russland. Und wenn er angegriffen wird aus dem Ausland, dann zeigt er Stärke. Und dann kann er die Leute an die Wahlurne bringen. Also, Günther, ist ja klar. Die Frage ist ja nur, weil es Stimmbeteiligung ist oder die Wahlbeteiligung.
Also wir haben da quasi einen Vorfall. Du sagst, es ist klar, der Wladimir Putin ist schuld. Die Russen haben das schon immer so gemacht. Es gibt noch keine eindeutigen Beweise, die vorgelegt worden sind. Und du sagst, er profitiert. Das ist eigentlich genau das, was du den Verschwörungstheoretikern auch vorwirfst.
Also gut, erstens einmal stimme ich mich da ab auf das, was die Engländer sagen. Es ist Novichok, das ist ein Gift, das Nervengift, das in Russland entwickelt wurde. Zweitens ist nicht der erste Fall, das ist der Litvinenko, das ist ein früherer ehemaliger russischer Diplomat, in London mit Plutonium vergiftet worden. Und es gibt weitere solche Fälle. Und das ist ganz klar, der Grund ist eben nicht nur jetzt das von der Wahlen, sondern es hat noch ein anderes Element gehabt, nämlich dass er, wo die Regimekritiker seine eigenen finden im Land oder wo außerhalb vom Land sind mittlerweile, wollte einschüchtern und sagen, euch verwünschen wir. Es gibt mittlerweile 14 ungeklärte Todesfälle von wichtigen Russen in England, die jetzt wieder aufgenommen werden von der Polizei in England, von Scotland Yard, weil man merkt, da ist eine klare Strategie dahinter. Aber okay.
Also wirklich bewiesen ist das nicht hundertprozentig, dass Russen direkt dahinterstehen. Es ist ein Nervengas, das in Russland hergestellt wurde. Es kann auch entweichen. verschwendet worden sein. Es können sich auch irgendwelche Spione oder russische Agenten losgelöst haben, wo sie dann das gemacht haben. Es gibt ja schon auch andere mögliche Erklärungen. Ich sage nicht, dass es so war, aber es gibt mögliche Erklärungen.
Immerhin haben sich jetzt fast alle, oder, ja, fast alle NATO-Staaten und auch europäische Staaten...
Die Schweiz noch nicht.
Ja, gehört auch nicht dazu. Mhm. Und inklusive Amerika hinter die These gestellt. Und sie haben offenbar genügend Dokumente und Informationen, um das zu machen. Und es ist ganz klar, was ich eben da sage. Der Putin ist ein Diktator, das wissen wir. Und er hat eben die Ukraine überrannt und ist ja dort angegangen und hat auch gelogen. Er hat gesagt, das sind Leute, die nicht Russen sind, die haben ja keine Abzeichen gehabt, die grünen Männchen. Er hat sie in den Osten, also die Krim hat er überrollt, er hat in der Ostukraine überrollt. Er ist mit eben diesen Angriffen in Syrien etc. Und wenn man einen Diktator machen lässt, dann macht er immer mehr. Und darum hat man jetzt gesagt, das ist ein Punkt. Die Frage ist, lange das oder lange das nicht? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so direkt einen Zusammenhang hat mit meinem Buch.
Ich wollte nur aufzeigen, dass ja das auch immer ein bisschen gefährlich ist. Wo setzt man Grenzen? Wo sind es genug Beweise, dass man kann sagen, da ist eine Verschwörung, eine russische Verschwörung in diesem Beispiel gemacht worden. Und wo langen die Beweise nicht, dass man sagt, eine Verschwörungstheorie, die ja negativ konnotiert ist, die ist da definitiv im Gang.
Aber, lieber Jan, im Zusammenhang mit dem amerikanischen Wahlkampf und dem Eingriff der Russen, sind 17 amerikanische Geheimdienste zum Schluss gekommen, die Russen haben das gemacht. Und der McMaster, der ja rausgeknallt wurde, ist sein Sicherheitsberater, hat hinterher jetzt gesagt, ich bedauere das, das ist ein Drei-Sterne-General, ein sehr respektierter Mann in Amerika, dass wir zu wenig gemacht haben gegen die Russen. Was brauchst du eigentlich noch mehr? Und man weiss, das Einzige, was man nicht weiss, was ist das spezielle Verhältnis zwischen Donald Trump und Wladimir Putin? Weil er hat über alle Leute hat er bis jetzt negativ geredet, also über zwei Leute nicht, nämlich über Wladimir Putin und über Stormy Daniels, weil er nicht über seine Porno-Abenteuer irgendwie auch noch Publicity machen. Aber sonst hat er alle in die Pfanne gehauen, die es gibt. Also ist die Vermutung da, dass dort noch etwas sein könnte. Dort könnte man irgendwie eine These aufstellen, aber die muss man eben zuerst beweisen. Aber das macht ja Gott sei Dank weder ich noch du, sondern das macht der Bob Mueller in Amerika.
Ich will nicht jetzt da die Diskussion ausweiten um Donald Trump, um russische Einmischung und so weiter. Mir ist nur darum gegangen, dass ja die Grenze, was ist eine Verschwörungstheorie, was ist eine Verschwörungshypothese, eher wissenschaftlich gesprochen, eine Möglichkeit, dass die natürlich irgendwo eine fließende Grenze ist.
Ja, aber nein, das kann man schon definieren. Wenn eine Verschwörungstheorie, vor allem eine Weltverschwörungstheorie ist, dass hinten da Leute sind, die eine klare Strategie haben, die uns anlügen, ununterbrochen und auf die Art und Weise uns schädigen wollen. Das ist ja die Grundlage. Und es gibt ja neue Verschwörungstheorien, der New World Order, dass das eine Gruppe ist, oder dann der David Icke. Und ich tue alle diese Sachen aufführen in diesem Buch, wo sagt, es ist eine Gruppe von Lizards, also von Echsen, die zum Teil unter der Erde sind, halb Mensch, halb Tier, die die Welt regieren. Und das gibt die erste Theorie.
Und etwa 4% der Amerikaner glauben sogar.
Und das Schlimmste ist, dass sehr viele Leute noch an das glauben. Und das muss man mal ein bisschen aufdecken. Eben, weil die öffentlichen Medien nicht darüber berichten wollen, weil sie sagen, mit dem Unsinn geben wir uns nicht ab, weiss man viel zu wenig. Und das sind sehr viele Leute, die wirklich an das glauben. Und eben die, die voll in dem drinnen sind, in dieser Echokammer, die kannst du nicht mehr erreichen. Die sind einfach nicht erreichbar. Und mir hat das einer von denen gesagt, das ist ein sehr, was soll ich sagen, gebildeter Mann aus der Region Zürich, der hat mir gesagt, wenn du mal drinnen bist, kommst du einfach nicht mehr raus.
Also du hast direkt Kontakt gehabt mit Leuten, die in diesen Verschwörungszirkeln sind.
Genau. Und die wollen auch nicht sich richtig auseinandersetzen mit andere Meinungen, sondern nur untereinander. Zum Beispiel hat Daniele Gans abgelehnt, mit mir ein Interview zu machen, mit einem vaterscheinigen Vorwand. Und gibt auch sonst eben kein Interview, außer in irgendwelche Medien und Portal, die ihm nachstehen. Und das Schlimmste am Ganzen ist ja, dass er sich als Märtyrer sieht. Er hat in einem Interview, das sage ich auch, oder zeige ich auf im Buch, hat er gesagt, er hat sich verglichen mit Hans und Sophie Scholl. Das sind eigentlich Symbol vom zivilen Widerstand gegen die Nazis, wo die Flugblätter in der Münchner Universität rausgegeben haben. Sie sind dann verwünscht worden, sind hingerichtet worden und hat sich direkt mit ihnen verglichen. Und das finde ich einfach unzulässig, die Märtyrerrolle, weil er kann sagen, schreiben, was er will, wo er will, etc. Aber er tut damit seine Mission, eben die Welt zu retten von diesen geheimen Mächten, dort so in einer Art und Weise überhöhen, dass es einfach unsinnig ist und gefährlich ist.
Und du hast ja da auch jetzt Angst geäußert, dass da wie könnte eine Parallelgesellschaft geben. Wir reden gerade nachher weiter darüber, da wir zuerst ein bisschen Musik spielen. Was hast du als nächstes ausgewählt?
Von meinem alten Freund Jimmy Cliff, «The Harder They Come», das war eigentlich der Titelsong von seinem Film, den er damals mal gemacht hat, eben mit dem Titel «The Harder They Come». Und ich höre ihn immer wieder gern.
Ist das der Musikwunsch von Roger Schawinski, der heute im Doppelpunkt Gast ist, wegen seinem neuen Buch, das nächste Woche in die Buchhandlung kommt, «Verschwörung». Du hast bei der Recherche von diesem Buch gemerkt, dass es eine grosse Dunkelkammer oder eine grosse Gesellschaftsschicht gibt, die sich eigentlich für diese Verschwörungstheorien interessiert, die an die glauben. Hast du Angst, dass sich eine Parallelgesellschaft da bildet?
Ja, das ist ja zum Teil schon der Fall. In Amerika, also wie bei uns, ich gehe ja auch darauf ein, auf die grossen amerikanischen Verschwörungstheoretiker, zuallererst Alex Jones. Der hat Millionen von Anhängern, ist ein guter Bekannter, vielleicht sogar ein Freund von Donald Trump, der tritt mit ihm auf. Der Steve Bannon, der bis vor einiger Zeit im Vorzimmer vom Oval Office gesessen ist, der mit seiner Alt-Right-Bewegung benutzt, wie der Donald Trump, auch Verschwörungstheorien. Ja, es ist nicht nur irgendwo am Rand von irgendwelchen durchgeknallten Leuten, sondern es ist jetzt im Zentrum von der Macht angekommen und darum muss man das auch ernst nehmen.
Es ist so, wenn man mit Historikern redet, dann sagen die, es hat früher eigentlich viel mehr Verschwörungstheorien gegeben, bis so etwa 1945. Nachher ist eine Zeit gekommen, wo es weniger hat und jetzt kommen die wieder auf. Warum glaubst du, ist das so? Ist das Internet wirklich fast allein schuldig?
Es ist eine Kombination vom Internet und 9-11. Also das grosse Ereignis, das die Welt erschüttert hat in der Weltstadt New York zusammen mit dem Internet, das ist also eine explosive Wirkung gewesen. Und seitdem können sich die Verschwörungstheorien natürlich viel mehr breiten. mitmachen. Auf diese Art und Weise haben sie viel einen grösseren Aufschwung bekommen als früher und haben zum Teil sogar Bedeutung, wo Sekten hatten, wo sehr grosse Berührungspunkte, Schnittmengen zwischen den Sekten und Verschwörungstheorien, sind Sekten endlich ein bisschen in den Hintergrund geraten und Verschwörungstheoretikergruppen, die sind im Zentrum. Aber sie sind nicht so sichtbar, weil das Internet ist natürlich eigentlich nicht so sichtbar.
Du hast ja in diesem Umfeld recherchiert. Hast du gemerkt, hat es auch in der Schweiz eine grosse Anhängerschaft?
Absolut. Also auch die Vorträge von Daniele Ganser, die er laufend gibt, wo er immer Tausende von Franken verdient, die sind immer überfüllt.
Ist aber auch legitim, dass er Tausende von Franken verdient, wenn Tausende von Leuten zuhören.
Genau. Nein, das ist okay. Ich wollte nur sagen, und das ist noch ein weiterer Aspekt, es ist auch Big Business. Mhm. Es ist Big Business mit Büchern, mit Vorträgen. Der Alex Jones, der eben da einen YouTube-Kanal hat und eine Radiosendung jeden Tag, der verkauft seine eigenen Produkte, immer ein Drittel von der Sendezeit, zum Verkauf von eigenen Produkten. Auch wie ist der Daniele Ganser nicht, der verkauft einfach seine Bücher. Und es ist ganz klar Big Business, wo da dahinter ist und gewisse Leute. Und ich zeige das auf, es sind vor allem Leute, die aus dem Showbusiness kommen oder aus den Medien. Der Ganser ist da hinter eine Ausnahme sogar. Die wissen, wie man in den Medien wirkt. Die haben das für sich entdeckt und haben gemerkt, da kann ich gross Business machen. Und die beherrschen eigentlich die Szene.
Es gibt sicher Leute, die sagen, auch du machst Big Business mit deinem Buch. Das wird ja wahrscheinlich auch gut laufen. Was sagst du dem Vorwurf? Dass du jetzt dich eigentlich quasi als Anti-Verschwörungstheoretiker da bereichst?
Also gut, jetzt kann man nicht jeder, der ein Buch schreibt, dann sagt, er ist der gleiche wie Verschwörungstheoretiker. Das geht jetzt aber ein bisschen weit.
Dass du mit dem auch einfach Geld kriegst.
Nein. Mit Büchern kann man eigentlich, mit normalen Büchern, eben, wenn man nicht eine Sekte hat oder eine Community, kann man kein Geld verdienen. Der Aufwand zwischen Ertrag und Aufwand ist so negativ. Wenn man ein paar tausend Bücher verkauft, dann kommt man vielleicht 20'000 Franken über. Wenn es gut geht und hat vielleicht ein halbes Jahr geschafft, rechnen. Nein, das ist ein absoluter Unsinn. Ich mache das ganz sicher nicht zum Geld verdienen, sondern das ist in dem Sinn vom Kommerziellen her ein absoluter Unsinn, seine Zeit einzusetzen. Ich mache das, weil ich das Gefühl habe, ich habe ein Bedürfnis, ich will etwas mitteilen, etwas Wichtiges mitteilen.
Und an wer richtet sich das Buch? Weil du hast vorher selber gesagt, wenn man mit Verschwörungstheoretikern, Leuten, die schon in dem Ganzen drin sind, redet, dann bringt man die kaum von dem weg. Man bestätigt es sogar fast noch mit einer These. An wer richtet sich das Buch?
Allgemein, ganz klar. Und Leute, die vielleicht so ein bisschen im Zweifel sind, die vielleicht an einem Vortrag mal gewesen sind und haben gesagt, oh, das tönt eigentlich noch gut. Und eben, jetzt sind ja Fragen aufgeworfen worden, die ich mir auch müsste stellen, die schon verunsichert sind, aber noch nicht so ganz klar gesagt, dann müssen wir zeigen, mit welchen psychologischen Methoden da geschaffen wird. Und das ist auch ein Teil des Buches. Und wie, mit welchen Worten man versucht, Leute reinzuziehen, das ist zum Teil sehr raffiniert. Aber ich frage dich, du bist auch einer, der irgendwie ein potenzielles Zielpublikum ist.
Ich habe es auch gelesen, definitiv.
Und?
Nein, es liest sich sehr ring, sehr gut, es ist spannend. Ich habe sie in einem Schnurz eigentlich durchgelesen. Es zieht einem den Ärmel an, wenn man es liest, definitiv.
Okay.
Und man erfährt auch Sachen, die man vorher nicht in diesem Detail, in dieser Tiefe natürlich gewusst hat. Auch ich als Journalist habe mich nicht vertieft mit dieser Materie befasst, vor dem Gespräch. Und habe dann durch die Lektüre von dem Buch natürlich Sachen erfahren, die ich so nicht, vorher nicht gewusst habe.
Definitiv. Okay, und hast du das Gefühl, das hat dich irgendwie bereichert oder eben, das hat dir geholfen, den ganzen Bereich besser zu verstehen. Wenn das Ziel erreicht ist, wunderbar.
Ja, ich glaube, das kann man sicher so sagen. Du warst ja vorher ein kritischer Mensch gewesen, gegenüber Verschwörungstheorien und
ich bin nicht mehr so sicher gewesen, im Verlauf dieser Sendung. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist ja ganz überraschend, welche Leute, wenn man mit Leuten redet, wie viele Leute einem dann plötzlich so Geschichten erzählen und sagen, hallo, der ist ja eventuell auch schon ein bisschen in diesem Kreis drin.
Also du hast das Gefühl gehabt, ich sehe jetzt auch schon einen halben Verschwörungstheoretiker.
Ein bisschen, ja.
Ich muss da gegen Position einrutschen zu dir, weil sonst heisst es wieder, ich mache nur ein Gefälligkeitsinterview.
Das gibt es bei uns nicht.
Das wollen wir
definitiv. Leute, die Gefälligkeitsinterviews machen, die haben an diesem Radio nichts verloren.
Genau, wir müssen auch sagen, wir haben vor dem Gespräch nicht über das Gespräch geredet. Du hast keine Vorschriften gemacht, was fragen, wie fragen. Sonst wäre die Frage wahrscheinlich ein bisschen anders rausgekommen.
Nein, das machen wir nie.
Genau. Eben, was kann man jetzt machen, um das Problem, das du identifiziert hast, um das Problem von einer Bildung, von einer Parallelgesellschaft, um das zu stoppen?
Information ist einfach wichtig. Also, es wird eben durch das ein bisschen schwierig gemacht. Und das hat unter anderem auch die ganze Sendung gezeigt. Man kann mit diesen Leuten zum Beispiel in den elektronischen Medien nicht reden, weil die manipulieren alles, die funktionieren alles immer um. Die tun einfach immer das Thema nehmen, das sie wollen. Und sind sehr eloquent natürlich. Sie kommen auch, die meisten von denen aus den Medien.
Dann zum kommt Beispiel immer der Fake News Vorwurf natürlich, absolut, wo wir als Medien immer damit zu kämpfen
haben. Genau. Und zum Beispiel eben die deutschen Talkshows, hast du noch nie Verschwörungstheoretiker gesehen. Die haben sich das genau überlegt im Vorfeld. Darum ist auch die ganze Sendung wieder in Deutschland umgereicht in sozialen Werken oder sozialen Medien. Und der Ganser erwähnt das bei jedem von seinem Vortrag. Und auch ich komme am Städten vor. Und da wird man dann verrechtlich gemacht und so weiter. Weil für sie ist das eigentlich das Größte, wenn sie dort hingehen können und sich dann auch noch, wie das auch aufgrund von Fehlern in dieser Arena-Sendung, die ich auch aufzeige, die zum Teil auch vom Ombudsmann festgestellt worden ist, sich dann wieder als Opfer darstellen, das ist das Größte für die.
Der idealtypische Mensch, der an Verschwörungstheorien glaubt, der ist männlich, der ist meistens so ab 40 oder um 40 herum. Warum ist das so?
Weiss man nicht, glaube ich. Aber das ist interessant, dass Frauen sich weniger von dem ansprechen lassen. Aber natürlich eine Funktion von Verschwörungstheorien ist natürlich, dass man einen Grund kann finden, warum man vielleicht das nicht erreicht hat im Leben, wo man sich erhofft hat. Man ist vielleicht nicht so weit gekommen, man ist vielleicht nicht so glücklich geworden, nicht so reich geworden. Und wenn man dann kann sagen, das ist nicht mein Versagen, sondern dahinter ist irgendeine Verschwörung, die mich daran gehindert hat. Und das ist der Grund. Das ist natürlich eine Entlastungsfunktion, die für gewisse Leute hervorragend ist. Und das trifft in einer Gesellschaft, wo Männer vor allem erfolgsorientiert sind oder immer noch sind, ist natürlich das für gewisse Leute grossartig.
Nicht auch so, dass die Welt, wenn wir sie heute erleben, sehr komplex ist, dass sehr viele Sachen ablaufen, die der Einzelne vielleicht nicht mehr versteht, nicht kann beeinflussen, es gibt Marktmächte, es gibt und so weiter. Und da sieht man sich dann an, dass man irgendwo eine Theorie hat, wo man sich festheben kann.
Genau, wo man kann sagen, jetzt habe ich es endlich begriffen. Und
früher war das Gott gewesen,
ja,
das solche Theorien.
Im Mittelalter war immer Gott der gewesen, wo die Antwort gegeben hat. Er hat immer gesagt, wir haben Seuchen oder Krankheit oder Tod. Das ist eine Bestrafung von Gott. Das war später dann nicht mehr da gewesen. Man hat sich da wissenschaftlichen Themen zugewendet und hat auf diese Art und Weise andere Antworten gefunden. Und darum ist jetzt das im Zusammenhang gesehen mit dieser Tendenz von diesen Fake News Medien, die Donald Trump immer verkündet, obwohl er der grösste Lügner ist, den man je in der amerikanischen Politik gehabt hat. Oder Lügenmedien, oder wie es in Deutschland auch heisst, Lückenmedien. Das heisst, die nur über gewisse Sachen berichten und andere nicht. Und wenn man die Medien auf diese Art und Weise so verunglimpft und sagt, was die bringen, ist ja eben gelogen oder es ist nur ein Teil davon, dann ist man schon halbe Weitwund geschossen, um Verschwörungstheorien zu glauben.
Man hört ja die wildesten Gerüchte von diesen Verschwörungstheoretikern, von diesem Kreis, dass Leute, die dort versuchen zu recherchieren, dass sie angefindet werden, dass sie gehackt werden, dass riesige Internet-Trolls quasi auf die losgelassen worden sind. Hast du das auch erlebt?
Ja, ich habe es indirekt erlebt. Eben, das war einer der Anstoß, gewesen, dass ich das Buch überhaupt anfange zu recherchieren. Aber andere Leute, die nach dieser ganzen Sendung, die nur ganz harmlose Kritiken geschrieben haben, die haben in einem Ausmaß Reaktionen bekommen, die sie noch gar nie erlebt haben. Sie haben gesagt, was ist denn da abgelaufen? Da werden einfach irgendwie Reflex werden da wach, dass man sagt, wir müssen jetzt unseren Held verteidigen durch alle Böden durch und jeder, der ihn in Frage gestellt wird, das ist ganz ein böser Mensch, wir müssen uns zur Wehr setzen und das ist ein Mechanismus, der wirklich Angst macht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gewisse Medien darum vielleicht auch das Thema gar nicht aufgreifen wollen, weil sie Angst haben, auch sie können in Kritik geraten. Aber ich, wo ja gewarnt worden bin, am Anfang überhaupt das zu machen, ich habe einfach, ich habe es vorher schon mal gesagt, ich kann mich nicht einschüchtern lassen und sagen, ich habe jetzt Angst, weil das ist nicht meine Art, ich habe mein Leben anders geführt. Wenn ich es wichtig finde und richtig finde, dann mache ich es und ich hoffe, dass das nicht ausartet.
Und du hast eben noch das Gefühl, der richtige Entscheid war, das Buch zu schreiben, du kannst voll dahinter stehen. Also nicht, dass jetzt da vielleicht irgendwo trotzdem ein bisschen ein mulmiges Gefühl aufkommt, wenn das nächste Woche rauskommt.
Ja, ich habe ja zum Beispiel, also kann ich jetzt sagen, ich habe zum Beispiel gefragt, Radio haben wir gute Firewall. Mhm. Kann man uns leicht hacken und so, und es ist mir bestätigt worden und so. Und es hat eben schon Fälle gegeben, nicht in der Schweiz, aber glaube ich im Ausland, da sind dann irgendwelche Kinderpornos aufgeladen worden und so, um irgendetwas zu diskreditieren. Also da gibt es also Sachen, die man sich gar nicht richtig vorstellen kann.
Gut, das ist jetzt keine Aufforderung an irgendwelche Hacker, um das auszuprobieren. Wir haben zwar gute Firewalls, aber wir müssen bitte nicht unbedingt ausprobieren, dass man da nicht auch noch in die Schusslinie...
Ja, aber nur schon, dass man so etwas muss denken, das ist ja irgendwie schon fatal, finde ich.
Zum Schluss, was wünschst du dir jetzt, was für ein Diskurs soll entstehen durch das Buch?
Ja, ich hoffe schon, dass jetzt ein echter Diskurs entsteht, dass die Leute informiert werden und dass man sich überlegt, was das für Folgen hat, wenn immer mehr Leute in das Feld hineingeraten, aus dem sie offenbar nicht mehr rauskommen. Und dass man versucht, weitere Leute daran zu hindern, eben sich so in die Echokammer zu begehen, aus der sie nicht mehr rauskommen. Weil wenn das ein gewisses Übermaß annimmt, dann können eben so Reaktionen kommen, eben so aggressive Reaktionen von wild gewordenen Leuten, die da wie eine Meute sich auf irgendetwas stürzen, wo andere Thesen vertritt. Und das darf nicht sein in einer Demokratie. Jeder hat sein Recht, seine Sachen zu erzählen, zu verbreiten. Auch der Daniele Ganser, der darf das. Mhm. Wir leben in einer Demokratie, wir haben freie Meinungsäußerung, das soll für alle gelten. Und das müssen wir bewahren, das ist ein wertvolles Gut für unsere Demokratie.
Hast du das Gefühl, dass da irgendwann jetzt auch Zeit kommt, wo man dann vielleicht sich auch an die neuen Medien, die sozialen Medien gewöhnt hat, auch an Umgang mit diesen Medien ein bisschen besser gewöhnt hat, dass da vielleicht das Problem nicht mehr ganz so akzentuiert ist?
Nein, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil das wieder so manipuliert, jetzt hat man wieder gehört, neue Schreckensmeldungen über Facebook, wie das missbraucht wird, wie da Fake News millionenfach verbreitet werden, mit Bots, wo man falsche Identitäten hineinbringt, es wird immer eigentlich schlimmer. Und die Frage ist, hat immer gesagt, dass das Internet ist frei, das ist eine Befreiung. Und das ist auch für die Verschwörungstheoretiker eine Befreiung am Anfang. Ganz klar, die haben darum, dass sie es so gerne angenommen, weil sie in die normalen Medien nicht reingekommen sind. Dass das aber kann missbraucht werden von wirklich sinistren Kräften, das ist Realität heute. Und es wäre schade, wenn man das Internet so stark muss regulieren muss, nicht so stark wie in China, aber einfach stärker als heute, weil man diesen Kräften nicht mehr Herr wird.
Danke vielmals, Roger Winski, dass du heute hier zu Gast bist. Du hast eigentlich noch zwei Songs auf der Liste. Kannst du einen auswählen, weil hören wir am Schluss noch.
Ja, hören wir jetzt an «Your Song» von Elton John. Das war der Song, wo meine Tochter, meine zweite Tochter, die Lea, geboren ist, wo ich zum Spital rausgefahren bin nach der Geburt, nachdem alles gut gegangen ist. Es ist der Song gelaufen und dort hat sie die Ziele drin, «How wonderful world is while you're in the world». Und genau das ist das Gefühl, das ich jedes Mal habe, wenn ich den Song höre.
Danke vielmals, Roger, dass du zu Gast warst. Den nächsten Doppelpunkt gibt es dann in einer Woche. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Dann aber wieder mit dem Roger Winski auf der anderen Seite. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan von Tobel. Ich wünsche noch ganz einen schönen Sonntag.
It's a little bit funny, this feeling inside. Not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world.
the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is the song. Done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.